Ich wollte mir klar werden, was mein Leben ist. Das hat die französisch-deutsche Autorin Sylvie Schenk auf die Frage geantwortet, was sie motiviert habe, den Roman mit dem Titel Schnell dein Leben zu schreiben. In dem Buch erzählt die Autorin die Geschichte eines Lebens zwischen Deutschland und Frankreich. Geprägt ist diese Geschichte vom Zweiten Weltkrieg, von den Gräueltaten der Deutschen in Frankreich und von den Annäherungen der Nationen nach dem Krieg. Der Roman erzählt aber auch eine wunderbare Liebesgeschichte. Zwei einsame Herzen, die aus ihrer Kindheitsgeschichte viel verbindet, finden zueinander. Sylvie Schenk ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Wie sehr ist Ihr Roman eigentlich autobiografisch geprägt? Also wie Ihre Heldin haben Sie in Lyon studiert und wie Ihre Heldin haben Sie einen Deutschen geheiratet und sind auch nach Deutschland gezogen? Was ist erfunden und was ist wahr?
Wollen Sie es ganz genau wissen?
Natürlich.
Gut, also global kann ich sagen, dass der Teil mit der Kindheit von Louise meiner Kindheit entspricht. Das ist fast hundertprozentig richtig. Der letzte Tag, das ist ja die Kindheit von Johann. Das ist nur zum Teil wahr und zum Teil erfunden. Diese zentrale Geschichte der beiden, es sind Einzelheiten, die wahr sind. Zum Beispiel die Szene mit dem jüdischen Ehepaar bei den Schwiegereltern von Louise. Also diese Szene ist real gewesen. Ich habe sie wirklich erlebt bei meinen Schwiegereltern. Aber insgesamt ist die Geschichte erfunden, diese Kriegsgeschichte erfunden. Sie soll nur symbolisch sein für sehr viele deutsche Familien, diese Nachkriegsfamilien, auch für eine Ehe mit einer Französin und einem Deutsch. Ich kenne einige solche Paare.
Sie haben das gerade geschildert. Also, das zeigt ja die ganze Ambivalenz der Geschichte. Louise und Johann, das ist das Liebespaar. Und Louise ist bei den Schwiegereltern, bei Johanns Eltern. Das jüdische Paar ist befreundet, besucht die Schwiegereltern. Der Vater von Johann, was immer unter Schweigen verhüllt ist, der Vater war sehr wahrscheinlich an Gräueltaten der Nazis in Frankreich beteiligt, oder?
Also der Schwiegervater von Louise auf jeden Fall, der Vater von Johann in der Geschichte auf jeden Fall. Dieser Mensch ist aber auch zweideutig. Es ist nicht die reinste Bosheit. Natürlich hat er einiges verbrochen in Frankreich, als er Soldat dort war, Soldat und Dolmetscher. Aber er ist ganz sicher nicht nur ein schlechter Mensch. Und das ist so, glaube ich, in dem ganzen Roman, dass niemand ganz rein ist und niemand ganz böse. Das ist wirklich auch ein Roman über die Ambivalenz eines Menschen.
Über die Ambivalenz, aber auch ganz wichtig, ganz großes Thema des Romans ist das Schweigen. Nach dem Krieg wurden die erlebten Traumata brutal verdrängt. In den Familien wurde nicht darüber gesprochen. Was hatte das denn für Auswirkungen für die Kinder, die in diesen Familien aufgewachsen sind?
Es hat erschreckende Auswirkungen. Die Kriegskinder, die inzwischen zwischen 60 und 90 sind, diese Kriegskinder sind mehr oder weniger getroffen von diesem Schweigen. Und dieses große, schwerwiegende, grausame Schweigen hat vielleicht Louise im Lauf der Geschichte später verstanden. Sie hat später verstanden, warum Johann sich so entwickelt hat, warum er krank wird, warum er Asthma-Beschwerde hat. Und nach und nach kommen die beiden sich näher, weil auch Luise versteht, dass bei ihr das Schweigen ihrer Eltern etwas verursacht hat, etwas Negatives verursacht hat.
Also die Biografie ihrer Mutter hat sie nie gänzlich erfahren. Auch in ihrer Familie gibt es Geheimnisse, über die nie gesprochen wurden.
Nein, also man hat nie über die Herkunft der Mutter gesprochen. Das war irgendwie ein Schandfleck, weil diese Mutter ein Adoptivkind war. Man weiß nicht so genau, woher sie kam. War das ein verlassenes Kind? Wo ist es gefunden worden? Und damals sprach man nicht über solche Familiengeheimnisse. Man sprach auch nicht über den Krieg. Alle Franzosen waren auch keine Helden damals. Also meine Eltern waren gar keine Helden. Mein Vater ist einmal festgenommen worden, konnte fliehen, aber nicht aus irgendeinem Heldentum. Er war ja kein Widerstandskämpfer.
Nun schildern Sie in Ihrem Roman die Geschichte von Luis und Johann, zwei Menschen, die zueinander finden. Das sind zwei einsame Menschen, die sich, ja, man könnte fast sagen, in Ihrem Roman in der Geschichte zusammentun. Beide, das haben wir gerade von Ihnen gehört, verbinden die Geheimnisse ihrer Eltern. Sind sich die beiden eigentlich darüber bewusst, dass sie da so sehr seelenverwandt sind?
Am Anfang glaube ich nicht. Luis fühlt sich hingezogen, von Johann hingezogen, weil Johann ein ganz ruhiger Typ ist, nicht cholerisch, geizig, wie ihr eigener Vater war. Sie fühlt sich auch hingezogen, weil er wohlwollend ist. Sie spürt bei ihm diese Güte auch und ist auch angetan von seiner Neugier. Johann ist ein Mensch, der sehr neugierig ist auf Frankreich, auf ein neues Leben. Erst später versteht sie immer mehr, dass dieser junge Deutsche eigentlich Franzose sein will und gar kein Deutsch. Und warum will er denn gar kein Deutscher sein? Das versteht sie erst viel später.
Auch warum er dann Angstzustände entwickelt, er wird krank, er bekommt Asthma, das versteht sie dann auf einmal. Es geht aber jetzt nicht nur um das Schweigen in diesem ganz bestimmten historischen Zusammenhang, es geht dabei in dem Roman, das klingt immer wieder durch, um viel mehr. Es geht um das Schweigen, das uns Menschen überhaupt behindern und krank machen kann. Ist das vielleicht auch so etwas wie ein Appell, sich zu öffnen, immer zu versuchen, uns verständlich zu machen, wenn etwas schmerzt und wehtut?
Ja, und ich glaube auch besonders in der Liebe, auch in der Annäherung eines Fremden zum Beispiel, aber auch innerhalb einer Ehe. Es ist ein Buch auch über die Versöhnung. Ich glaube, das ist vielleicht das zentrale Thema, Versöhnung des Buchs. Wenn Luis nicht angefangen hätte, ihren Mann zu verstehen und warum er eigentlich so ist und ihm nur vorgeworfen hätte, du bist so und so und so und du hast Ängste und du machst mich krank und so weiter, dann wäre alles schief gegangen. Aber sie versteht, dass sie doch viel Gemeinsames haben und sie versteht seine Krankheit auf einmal. Sie hat jetzt den Schlüssel dazu. Und dann kann sie ihm auch eine Stimme geben. Das tut sie auch am Ende des Romans.
Und diesen Schlüssel benötigt sie auch, denn sie fühlt sich ja in Deutschland auch sehr einsam. Und dann hat sie diesen Mann, den sie sensibel zu verstehen versucht. Sie könnte ja auch in Deutschland gedacht haben, nach 3, 4, 5 Jahren, ich gehe zurück nach Frankreich, ich will das nicht, ich will diese Einsamkeit nicht mehr, ich ertrage die nicht mehr.
Ja, vielleicht hat sie das auch gedacht, aber nach und nach haben sich eben, also die Liebe für mich ist wirklich nicht nur verliebt sein, ne? Das geht sehr schnell vorbei im Grunde genommen. Das ist immer ein Schritt weiter zur Verständnis des anderen zu tun, das ist wirklich Liebe. Und Gott sei Dank schafft sie diese Schritte nach und nach und nach und die Ehe ist eben eine sehr, sehr lange Wanderung. Aber wenn man sie meistert, ist es gut.
Das ist die Liebe. Ihr Roman ist auch ein sehr kluger Roman über die Liebe, weil Sie die Liebe auch darstellen als etwas sehr Facettenreiches. Da gibt es eine Stelle, da schreiben Sie über die Ehe und dass vielleicht jede Ehe so einen Schatten auch benötigt, der über eine Ehe schwebt und der eine Ehe auch mit dieser oder in dieser Fantasie dieses Schattens aufleben lässt.
Ja, das haben Sie sehr gut gesehen, gelesen. In der Tat gibt es dieses Thema am Anfang des Buchs mit dem zweiten Klavier. Sie kommt in ein Jazz-Lokal und dieses Lokal heißt Les Deux Pianos. Dann denkt sie, vielleicht könnte man sein Leben lang nach dem zweiten Klavier suchen, weil in der Kneipe eben nur ein Klavier da ist. Während diese Ehe versucht, ein zweites Klavier zu suchen, weil dieser Johann manchmal wirklich schwierig zu vertragen ist. Und doch überlegt sie sich an eines Besseren. Sagt man das?
Sie überlegt es sich besser, also sie bleibt bei ihm.
Sie bleibt bei ihm. Und gut, aber das wäre auch nicht so schlimm gewesen, hätte sie diesen Seitensprung gewagt. Ich glaube, das ist nicht das Wesentliche, das ist nicht so wichtig. Die hätte sich das leisten können ohne große Gewissensbisse. Die Hauptsache, man geht weiter auf den richtigen Weg.
Spannend an Ihrem Roman ist auch, dass Sie das Buch nicht aus der Ich-Perspektive, also der ersten Person erzählen und auch nicht aus der dritten Person. Sie schreiben in der zweiten Person, dem Du. Das klingt für mich, wenn man das liest, auch wie ein Gespräch, wie eine Art Zwiesprache. Ist das auch so etwas wie ein Gespräch mit einem Leben, das sehr viel Gemeinsamkeit mit Ihrem Leben hat?
Ja, ich hatte auch mit dem angefangen, ich zu schreiben, also an der ersten Person den ganzen Roman zu schreiben und merkte aber sehr schnell, dass es falsch war, dass es wieder zu biografisch wurde und ich wollte auch meine eigene Geschichte verfremden, einen Roman schreiben und keine Biografie. Leider ist es in manchen Artikeln so gekommen, dass man sagt, ein biografisches Buch, das ist Blödsinn, also das ist wirklich ein Roman und ich brauchte diese Distanz. Und das Du hat mir das erlaubt. Ich habe auch mit mir selbst gesprochen, mit der kleinen Sylvie Schenk, mit der jungen Frau, die ich damals war, mit der jungen Lehrerin, die ich auch da war. Und habe auch eine andere Perspektive gewonnen. Ich war viel objektiver, ich war viel ehrlicher auch. Nicht nur objektiv, aber auch gleichzeitig strenger und zärtlicher auch. Also das war was ganz anderes.
Das ist sehr eindrucksvoll, wenn man das liest. Das hat sowas zwischen Distanz und Nähe, was gut ausgepegelt ist. Also dieser Schritt zur Seite, den Sie da tun, indem Sie mit dieser anderen Person, mit der Lehrerin, mit dem Kind, mit der anderen Person sprechen, das ist sehr wohltuend, das zu erleben.
Ja, ich hoffe, dass der Leser das auch so spürt und sich auch selbst angesprochen wird von diesem Du. Denn ich spreche auch mit ihm, mit allem, die diese Geschichte nachvollziehen können.
Sie schreiben das in sehr kurzen, sehr eindringlich erzählten Kapiteln in dem Buch. Die tragen ganz knappe Überschriften. Aufgefallen ist mir, dass gleich zweimal die Überschrift Moral auftaucht. Und in beiden Kapiteln erzählen Sie gewissermaßen vom Scheitern der Religion, hier der katholischen Religion. In der Kindheit scheitert die Kirche, weil sie mit ihrer schwarzen, düsteren Pädagogik Kinder schlägt und demütigt. Wie ist das in dem zweiten Kapitel später? Auch hier wird der Glaube instrumentalisiert, in dem Fall, um sich nicht mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Also, wenn man nach oben schaut, Jesus übernimmt die Sünden und damit ist alles gesagt. Das ist auch schlimm, oder?
Ja, das ist schlimm. Also leider habe ich die Religion wirklich so erlebt. Das waren gut die 50er Jahre, auch immer noch in den 60er Jahren, aber vor allem in den 50er Jahren, als ich ein kleines Kind war, habe ich nur Angst gehabt. Ich war in einem Kindergarten, in einer Grundschule bei den Nonnen. Das ist heute noch ein Trauma. Es ist etwas, von dem man nicht sehr schnell heilen kann. Es waren lauter Sadisten, diese Nonnen. Aber wirklich, perverse Sadistin, das kann ich so nennen. Und die Religion so zu vereinfachen, dass man sagt, Jesus ist für unsere Sünde gestorben, also sind wir im Grunde genommen befreit von unseren Sünden, das ist eigentlich ein Zynismus, der auch zu hören war. Gut, es ist vielleicht jetzt anders.
So sollte Religion nicht sein. Man sollte Religion nicht als Bedrohung empfinden, sondern immer als Trost. Trost empfindet Ihre Heldin in dem Buch Trost und Ruhe in der Natur. Die Naturerlebnisse muten fast, als ich das las, schon fast spirituell an. Das ist unheimlich tröstend, was Sie hier erleben oder Ihre Romanheldin. Den Trost, den Religion ihr nicht gibt, den findet sie hier?
Ja, das ist richtig. Die Natur hat etwas Göttliches für Luise, für mich auch damals oder immer noch. Das ist da, wo man Trost findet. Die Natur kann auch grausam sein, aber manchmal nimmt sie auch einfach einen auf. Also wenn ich laufe in den Bergen, dann fühle ich mich immer getröstet, fühle ich mich immer besser. Der Kopf wird klarer, die Ideen werden einfacher und besser.
Ganz am Ende Ihres Romans, da steht dann ein Traum. Das Leben ist so kurz, ein großes Schluchzen taucht dort auf. Ich habe mich so erinnert gefühlt an diesen berühmten Psalm 90, unser Leben wäre nur 90 Jahre. Das ist ja ganz fantastisch, wie Sie das schreiben, in einer ganz poetischen Sprache, ähnlich poetisch wie die Sprache der Psalmen. Ist das falsch, wenn ich das vergleiche?
Nein, also ich habe es nicht extra gemacht, weil ich wenige Psalmen lese, leider. Aber ich kriege ja Lust darauf, wenn Sie das sagen. Ja, ich weiß nicht, also ja, das Leben ist wirklich nur ein Traum. So empfinde ich und so hat diese Person Sun das dargestellt, der eine mysteriöse Person aus diesem Roman. Sie sind einer der ersten Journalisten, der Sun erwähnt übrigens.
Sun ist aber eine ganz, ganz wichtige Person. Ja. Denn Sun kann sein Leben nicht leben. Sun ist homosexuell und kann sein Leben nicht leben. Deswegen schluchzt er auch am Ende, oder?
Man weiß nicht genau, welches Ende dieser Sohn haben wird. Nur, dass er sich sehr nahe an Louise fühlt und Louise an ihm, weil er auch ein sehr einsamer Mensch ist, weil er, wie Sie sagen, sich nicht outen kann. Gerade in den 60er Jahren war es noch sehr schwierig, schwul zu sein. Aber gleichzeitig empfindet er nicht nur Liebe für Henri in dem Buch, aber eine Art menschliche Liebe für alle. Und er ist in dem Buch eine Art Dirigent des Buchs, glaube ich.
Er dirigiert mit seinen Träumen.
Mit seinen
Die
Träumen.
Träume spielen eine ganz, ganz große Rolle. Er ist
Ja.
auch einsam, einsam wie die anderen im
Ja.
Grunde auch. Aber Louise und Johann gelingt es, die Einsamkeit mit ihrer Liebe zu überwinden. Ist das richtig?
Ja, wo Sun ganz einsam bleibt. Ja.
Warum haben Sie das Buch Schnell dein Leben genannt? Wie sind Sie auf den Titel gekommen?
Weil eben das Leben sehr schnell vorbei ist. Ich bin 72, ich drehe mich um und ich sehe, dass mein Leben, also der größte Teil, vorbei ist. Was bleibt noch viel übrig? Und dann kriegt man eben diese Lust, die wesentlichen Aspekte dieses Lebens festzumachen. Aber eine Zuhörerin bei einer Lesung hatte das ganz anders interpretiert und ich fand es auch sehr gut. Schnell dein Leben hieß für sie: Genieße dein Leben. Es war eine Aufforderung zum Leben genießen, weil es eben so schnell vorbei ist. Aber für mich habe ich also dieses schnell dein Leben gesehen wie ein Ball, der rollt. Schnell, dein Ball rollt im Abgrund, fass es schnell an. Also so ist das.
Das ist beides, denke ich.
Ja.
Einerseits der Schreck, den man bekommt,
Ja.
dein Leben rollt schnell wie ein Ball.
Ja.
Andererseits aber auch zu rufen, verpass es nicht. Mach was mit dem Ball, der so schnell
Ja,
daherläuft.
also das würde ich auf jeden Fall jedem Leser empfehlen.
Aber das ist das Wichtige, die Einsamkeit wird durch die Liebe überwunden. Also Ihre Geschichte ist in erster Linie, so habe ich es gelesen, eine wunderbare Liebesgeschichte. Sie erzählen von der Liebe zwischen einer Französin und einem Deutschen, die nach dem Krieg oder trotz des Krieges zwischen Frankreich und Deutschland zueinander finden. Betrübt es Sie jetzt, dass sowohl in Frankreich als auch in Deutschland nationale Bewegungen einen unglaublichen Zulauf haben?
Ja, das macht mich sehr, sehr traurig und es macht mir große Angst für die nächste Generation.
Was können wir tun?
Unsere Kinder gut erziehen, zur Liebe, zu Verständnis, zum Toleranz erziehen. Ja, also die Schule muss das leisten, aber auch die Eltern. Ich weiß sonst nichts.
Wir können auch Ihr Buch lesen, denn in Ihrem Buch steht viel von Versöhnung.
Danke. Das ist ein Kompliment.
Vielen Dank, Sylvie Schenk. Vielen Dank für diesen kurzen, sehr komplexen Roman, geschrieben in einer Sprache, die sich, so wie ich es kaum bisher gelesen habe, auf das Wesentliche, auf das den Menschen Prägende konzentriert. Das Buch Schnell dein Leben ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 160 Seiten und kostet 16 Euro. Dankeschön.